Hört sich gut an, ne?
Transformation.
Room Service. Vielen Dank. Ich habe leider kein Kleingeld dabei für einen Trick. Du hast leider kein Kleingeld dabei. Auf die Rechnung. Jo, also sind wir in der Transformation. Von was war transformiert worden? Das hatten wir letztes Mal mit See, ne, mit der Substanz. Oder Ingredients, wie er hier im Englischen nennt. Und jetzt ein zweiter Punkt, der dritte Punkt ist, wer jetzt eigentlich hier transformiert wird, die Individuen. Kann sagen, da läuft über die Dampunini, Ja. Das ist ein Individuum.
Ein jemand.
Ein jemand. Ne? Ein Kansag ist ein jemand. Ein jedermann. Und da heißt es hier im Wurzeltext, einfach nur mal so grob jetzt, was die Annäherung an das Verständnis von Individuen, welche transformiert werden, anbetrifft. Die ersten zwei sind, ist die Transformation ja, der Soheit von Buddha und Bodhisattva. Die letzteren sind Shravakas und Pratyeka Buddhas.
Die Transformation
des Soheit, ja, von Buddha und Bodhisattva.
Wieso heißt es der
Soheit? Ja, dieses Soheit, die ist ja das Ergebnis der Transformation. Also wörtlich, also vom Wurzeltext her liegt das nicht so nahe, was hier mit dem Kommentar dann gedeutet ist, heißt nicht hier wörtlich die. Man kann auch sagen, die Transformation in der Soheit oder in der Soheit, praktisch das zur Soheit transformierte vielleicht, ne, welche Buddha und Bodhisattva ist, ne, kann man auch sagen. In welcher Form diese Transformation auftritt. Und es gibt die andere Form der Transformation, welche nämlich dann Shravaka und Pratyeka Buddha ist. Ja. So, und das Verständnis von Individuen, die Transformation von Individuen hier sich anzunähern. Sind die ersten beiden Arten von Transformation, sind Buddha, ist die Soheit, ist die Transformation oder die Soheit, welche zum Erfahrungsfeld von Buddha und Bodhisattva wird, so wird es geworden ist, so steht es hier praktisch im Kommentar. Also es wird hier bezogen auf das Erleben von Buddha und Bodhisattva. Was erleben sie? Das ist das jeweils Transformierte. sind zwei Arten von Transformation, die erlebt werden, nämlich einmal von Buddha und von Bodhisattva. Und wenn man das auf die drei Buddha-Kayas bezieht, dann ist Dhammakaya, heißt es hier, das Erfahrungsfeld von Buddha selbst. Also Dhammakaya ist ausschließlich Erfahrungsfeld von Buddha. Es ist kein Bodhisattvas und gewöhnliche Sterbliche schon gar nicht können Dhammakaya direkt erfahren, sondern Dhammakaya ist Buddha und Dhammakaya ist auch Buddha Erfahrungsfeld. Sambhogakaya wird zum Erfahrungsfeld der Bodhisattvas. Ich bin hier richtig. Augenblick mal, ich glaube, das habe ich hier eins. 17, 26, 27. Doch, nee, ist richtig. Ja. Schien kann man Sonntag machen. Einfach. Dann wird spielen. 10 Meter, dann war man drüber. Sound ist ein paar Namen. La. Jöti. Ja. Und das heißt praktisch, dass die reinen Buddha-Felder und die völlige Reinheit des Körpers oder der Körper einerseits, was also der Aspekt von Umwelt, ja, der transformierte Aspekt von Umwelt, das hatten wir vorher in der, dass Umwelt in transformiert wird in reine Buddha-Felder und reinen Körper und dass die Information in den Sutra-Pitaka, dass die transformiert wird in Sambhogakaya, das hatten wir vorher gehabt, die völlig reinen Buddha-Felder und reinen Körper einerseits und dann auch die völlige Meisterschaft über Erscheinungen, die in unermesslicher Weise den echten Dharma lehren, das ist praktisch der Sambhogakaya, diese beiden Dinge als Ergebnis von Transformation sind hier nur dem Buddha und dem Bodhisattvas zu eigen, den anderen, nämlich den Shravakas und Pratyekabuddhas, fehlen diese Qualitäten. Die haben also nicht diese Eigenschaften, dass sie also reine Buddha-Felder erzeugen können und diese Sambhogakaya-Form von Dharma-Belehrung ausstrahlen.
Der Dharma-Kaya, der ist nur Buddha zu eigen,
ja. Bodhisattvas nicht. Ja, der ist durchdringend, aber direkt erkannt. Nur als Erfahrungsfeld ist es, nur Erfahrungsfeld des Buddha.
Also ganz wohl Bodhisattvas nicht.
Nein,
der volle Buddha.
Was heißt Erfahrungsfeld?
Ja, steht hier also, ja, also zum. Das ist ja vermutlich nur in Begriffen von Objekt und Subjekt ausgedrückt. Ne? Eigentlich was Objekt der ursprünglichen Weisheit des Buddha. Das ist eigentlich kein Objekt in dem Sinne. Weil es ist ja jenseits von Objekt und Subjekt. Mhm. Auch schon für den Bodhisattva. Wo dann auch feine Schleier verbleiben. Beim Buddha ist aber dann überhaupt keine Täuschung und keine Dualität mehr da. Aber irgendwie muss man das ausdrücken. Mhm. So, die anderen, die beiden, die späteren, Transformationen von Bewusstsein, das sind die Shravakas und die Pratyekabuddhas. Und wenn man das wieder in Begriffen der drei Kayas verstehen möchte, dann haben die Fähigkeit, haben Shravakas und Pratyekas beide die Fähigkeit, den Nirmanakaya zu sehen. Der Nirmanakaya wird hier noch charakterisiert als derjenige, der mit den Eigenschaften oder den Aspekten der ursprünglichen Weisheit ausgestattet ist, der also die verschiedenen Arten von Wundererscheinungen und so weiter hervorbringen kann. Haben wir so, wenn man es der Reihe nach nochmal sieht, Buddha ist die Fähigkeit, den Dhammakaya zu sehen, Bodhisattva ist Sambhogakaya und Und Shravakas und Bhadhyeka Buddhas können den Nirmanakaya des Buddha erkennen. Ja, oder man kann, da gibt es noch eine andere Beschreibungsweise, das heißt, wenn man davon unter dem Aspekt, dass für Shravakas und Bhadhyeka Buddhas sich in erster Linie das siebte Bewusstsein, nämlich das Stör- oder Klesha-Bewusstsein, transformiert hat, dass auf dem Grundbewusstsein, dem Alaya, praktisch diese Störungen, die Wellen der Dualität erzeugt, weil praktisch dieser Aspekt dieses Störbewusstseins transformiert ist für sie, haben sie also nur eine teilweise Transformation. Nur ein Aspekt ist praktisch hier transformiert worden. Auch wenn die jetzt, wenn man von sogenannten den vier Arten von Aryas oder Erhabenen spricht, wo man den Buddha-Arya, den Bodhisattva-Arya, den Pratyeka-Buddha und den Shravaka, den Arahat, ne? Diese vier Arten von Erhabenen, also solchen, die einen gewissen definitiven eine Umwandlung hinter sich haben, also eine Erkenntnis einer nicht wieder verloren, eine Erkenntnis gekommen ist, die nicht wieder verloren gehen kann. In Wirklichkeit, auch wenn man von diesen vier Arten von Erhabenen spricht, so im Allgemeinen, dann ist es trotzdem so, dass für die Shravakas und Pratyeka Buddhas hier keine vollständige Umwandlung stattgefunden hat. Oder noch nicht stattgefunden hat. Das ist nur ein Aspekt. Ja, es ist nur ein Aspekt, nämlich dieser das Störbewusstsein, Klesha-Bewusstsein, das ist gewandelt, das ist nämlich das, was eben die Anhaftung und so weiter erzeugt, und das haben sie praktisch völlig, so nach ihrer Vorstellung, völlig ausgelöscht. Und im Falle eines Arahats wird dann der Zustand eines Arahats ohne, im Ende der Zustand eines Arahats ohne Überrest erlangt, wo dann der Bewusstseinsstrom nach der Darstellung der Shravakas selber so aufhört, wie wenn eine Buddha-Lampe zu Ende brennt und die Buddha aufgezehrt ist, dann ist einfach aus. Ne? Oder wie wenn Wasser eine Pfütze vertrocknet, dann ist er einfach weg.
Das macht seinen Tod aber erst, ne? Dann ist er weg, oder?
Wahrscheinlich dann nach dem Tod oder irgendwie plötzlich löst er sich halt auf. Ne?
Und er klingt doch noch was. Hm? Er klingt doch noch etwas.
Ja, aber irgendwann ist dann ganz Schluss irgendwann. Wenn die Butter weg ist, ist dann irgendwann ist der Brennstoff weg, ist die Flamme aus. Nein, nach der eigenen Stahldarstellung sehen die das so, dass dann plötzlich ganz Ende ist. Wieso ist Leiden weg, ne?
Leiden weg.
So praktisch der Zahnschmerz ist fort und dann ist gut.
Und das ist, und ich habe das mal wo gelesen, das war allerdings jetzt gar kein Externerbuch, sondern so ein ideologisches Buch, dass die so noch einen Zustand so mit Beilegungen, hat er das genannt, haben vor dem Tod und nach dem Tod dann so das Völlige ist, das war.
Ja, danke, so kann man schon. Tschüss.
Tada, die Kasang, die Matsarwa, der war?
Kasang, Matsar.
Oder Kasang?
Lai,
ja.
Der ist mein Bomber, der war in Jungen. Ja,
also diese, was meinst du mit Beilegung?
Ja, dass das, also ich habe das da so gelesen, dass das völlig in Nirvana, dass das nach dem Tod, dass da sozusagen noch so Überreste, dass man dadurch das einen Körper hat und so. Mhm. Also das ist dann die Beispiel, wie schickt man dadurch, der Buddha seinen Schüler gehabt, dieser Angulimala oder wie der heißt, der so ein Räuber war mal, und da hat er dann das schlechte Karma, nachdem er Arhat geworden ist, also laut diesem Buch, ne, nur so ausgewirkt, dass er so mit Glasscherben verletzt worden ist, diese Leute nach ihm geschmissen haben und so, ne, was sich sonst in ewigen Höllen Äonen da ausgewirkt hat.
Ach so.
Und so, und dass sie dann nur ein bisschen sowas ausrollt, ja, sozusagen, so so vermildert, auch wenn er sehr schlechte Karten gegangen hat, so bis so wie halt der jetzt, ne? So noch ein paar Steinchen draufkriegt oder so. Und dann nach dem Tod, das dann so völlig erloschen ist. Also so hat der das dargestellt.
Das ist dann praktisch völlig weg. Ne? Es gibt den Arahat mit und ohne Überrest. Ne? Den
Achso, das ist der mit Überrest.
Wenn zunächst man ist der... Ja. Überrest, wenn noch Körper da ist. Ne? Also praktisch, der kann von der Verwirklichung her schon, hat sein... völlig diese Ichlosigkeit erkannt, ist selber kein Leiden mehr und so weiter, ne? Aber es ist noch ein, von die fünf Skandas sind noch sichtbar. Während dann als letzte Stufe dann eben überhaupt nichts mehr ist. Es ist wie, ne, ist die Flamme aus. Ende. Filmriss. Ne? So.
Aber die kommen doch irgendwann, die müssen wieder nochmal wiederkommen.
Nach der eigenen Vorstellung kommen sie nicht wieder, sondern ist endgültig Ruhe, ne? Das wollten sie auch erreichen, ne? Endgültig Ruhe. Ne? Jetzt aber nach der Vorstellung der Mahayana-Schulen, ne, da ist es so, dass man sagt, die sind halt für 80.000 große Kalbas in so einer Art Stillstand und dann werden sie durch die Inspiration des Buddha, der ihnen auch erscheint und zu ihnen spricht, wieder erweckt und mit dem Auftrag gesehen, dass noch nicht alles beendet ist und sie noch die restlichen Schritte zur Erleuchtung gehen müssen. Und dann gibt es wieder unterschiedliche Erklärungen, wo die dann jetzt weitermachen. Nach einer Erklärung zum Beispiel machen die dann auf dem sechsten Bumi weiter, weil ihr Verständnis von Leerheit dem des sechsten Bumi, Bodhisattva Bumi entspricht. Also es ist durchaus keine geringe Realisation, so ein Arhat. Auf eine gewisse Weise ist das ein sehr tiefes Verständnis.
Was kann man da eigentlich noch? Das hat mich immer schon gewundert. Also die haben doch sozusagen nach ihrer eigenen Vorstellung die Individualität und alles völlig ausgelöscht. Ne? Und das Selbst, das ist praktisch erloschen. Der Körper ist dann auch weg. Was wird denn da sozusagen dann wieder erweckt?
Das ist nicht völlig erloschen dann, sondern nach Mahayana Vorstellung bleibt da ein gewisses geistiges, feines geistiges Karma und auch ein fein geistiger Körper übrig, der dann nur in so einem Art Trance-Zustand für einen Ruhezustand für 80.000 große Zeitalter da.
Ah ja, aber das Leiden ist schon völlig weg
bei denen. Ja, insofern ist da noch ein gewisses feines geistiges Leiden wäre dann da, weil eben noch ein bisschen Unwissenheit da ist. Ne? Aber
die sechste Bodhisattva-Stufe wird ja doch als sehr freudvoll beschrieben. Und es kann doch dann nämlich das Ziel sein, so vollkommen zu erlöschen. Schon ein normaler Mensch mit einem alten Körper, der krank ist, wird ja nicht sterben. Und die
schwäg
wäre.
Ja, die von deren. Das sehen die ja nicht so. Sondern die sagen, Buddha ist ja. Es ist schon möglich, dass man Buddha wird. Ne? Aber das ist nur ganz wenigen Individuen vorbehalten, weil eben, um Buddha zu werden, man für drei endlose Kalpas Verdienst ansammeln muss und Weisheit. Und wer kann das schon? So sagen sie, ne? Da gibt es nur ganz wenige, die das schaffen. Das ist natürlich toll. Die haben auch dieses große Mitgefühl des Buddhas und so weiter. Ne? Aber um Buddha zu werden, muss man zum Beispiel auf dem Weg in der Lage sein, Großzügigkeit zu üben, seine eigenen Glieder, seine Körperteile und den Kopf alles an andere verschenken können. Und das können halt nur wenige. Und deswegen ist das halt so schwierig. Und dann sagen sie, dann wollen wir für uns Normale ist halt das Ziel etwas kürzer gesteckt. Wir wollen das Aufhören von Leiden erreichen, das Ende von diesem Kreislauf. Also in gewisser Weise durchaus berechtigt und sehr konsequent, ne, gedacht, ne, weil das ist eben viel kürzer und geht schneller als Bodhisattva, drei endlose Kalpas zu verweilen. Andererseits ist da auch eben das ein bisschen kleingeistiger. Und es fehlt auch neben das Verständnis von grundsätzlicher Leerheit aller Erscheinungen. Deswegen ist ja dann auch die Angst da, sich von Samsara wegwenden zu wollen. Da hatten wir doch, glaube ich, am Anfang irgendwie so einen Spruch, den auch mit dir gemacht, oder wie war das, wo es hieß, dass hat, glaube ich, Romitya doch so einen Spruch gemacht, dass ohne Angst irgendwie, dass man die... Nee, das hatten wir aus dem Bodhicaya Avatara, genau, da war das drin, ne? Dass diejenigen, dass es eine Frucht der Verständnis, der Erkenntnis von Leerheit ist, genau, das Resultat des Verständnisses von Leerheit ist, dass man ohne Furcht auf der einen Seite vor Samsara, auf der anderen Seite auch ohne Anhaften daran in diesem Samsara verweilen kann, ohne Probleme, zum Wohl aller anderen Lebewesen, die durch ihre geistige Verdunkelung in die verschiedensten Arten von Leiden verwickelt sind. Und das macht, deswegen ist ein Bodhisattva im tibetischen auch ein Santusempa, also ein Mutiger, ne, der den Mut hat, diese Aufgabe für alle Wesen zu übernehmen. Ja. Gut, und das ist, deswegen haben also die Arahats und Pratyeka-Buddhas an dem Ziel, was nach ihrer Meinung ein Endziel ist, nach Mahayana-Ansicht aber nur ein Zwischenziel, haben sie aber in diesem Zustand keine vollständige Transformation erlangt und haben demnach auch nicht keine eigenen Buddha-Felder und haben auch nicht die Qualitäten eines Sambhogakaya, der in unerschöpflicher Weise fortwährend Dharma-Belehrungen gibt. So, das war der Punkt. Gut, dann kommen wir zum Punkt 4, das ist die Besonderheit, das sich annähern an das Verständnis der Besonderheit der Transformation, Besonderheit nämlich der Transformation von Buddhas und Bodhisattva, was macht deren Transformation zu etwas Besonderem.
Wo ist die Besonderheit?
Die Besonderheit ist Punkt 4 in der Aufzählung auf Seite 9, Vers 22. Da heißt es Momo und Sedan Kansa, dann Kepar. So, diese Besonderheit, das ist die Transformation, welche Buddha oder Bodhisattva ist, oder die Transformation von Buddha und Bodhisattva. Warum? Weil sie durch die ursprüngliche Weisheit, durch die Transformation, durch diese endgültige Transformation, dann sagen wir es andersrum, weil sie die endgültige Transformation erlangt haben, wo es dann nicht weitergeht, also nicht nur eine Zwischenstufe ist. Und in welcher Weise ist die endgültig? Weil sie die ursprüngliche Weisheit mit ihrer Kraft freisetzt, die nicht vorstellungsgebunden ist und die beiden Arten von Selbstlosigkeit oder Abwesenheit von Selbst oder Entität vollständig erkennt. Diese beiden Arten von Abwesenheit von Selbst sind die Abwesenheit des individuellen Selbst und die Abwesenheit von Entität, Einheit oder Selbst in Eigenwesen in jedweder Erscheinung. Deswegen, weil sie diese Erkenntnis vollständig verwirklicht haben, durch die Kraft der ursprünglichen Weisheit, die nicht vorstellungsgebunden ist, haben sie die endgültige Transformation erlangt. Und das macht ihre Transformation zu einer besonderen. Ja. Und wenn man fragt, welcher Art ist diese Transformation, wie sieht die aus, diese vollständige, endgültige Transformation? Und dazu steht da im Kommentar, dass sie eben alle und samt und sonders alle Erscheinungen vollständig transformiert sind, mit anderen Worten, dass alle Erscheinungen direkt und unmittelbar erleuchtet sind. Und deshalb, weil sie alle erleuchtet sind und transformiert sind, dann ist nämlich genau das, wie schon am Anfang in dem Text erwähnt wurde, was Transformation ist, dass nämlich dann die Soheit der Dinge direkt erscheint. Und das ist, dass alles, was erscheint, die Natur von Nirvana ist, also jenseits von Leiden. Alles, was erscheint, ist Nirvana. Und das ist der Dharmakaya. Und die Besonderheit der völlig reinen Felder oder Bereiche, die den gesamten Raum durchdringen, die so weit gehen wie der Raum selber. Diese völlig reinen Bereiche, die so weit gehen wie der Raum selbst und Dhammakaya. Und der Sambhogakaya, welcher die Fähigkeit besitzt, eben Dhamma-Belehrungen zu geben. Und drittens ist es Nirmanakaya oder Ausstrahlungskörper, welcher die Fähigkeit hat, diese unfasslichen Wundererscheinungen und Manifestationen überall zu erzeugen.
Und der Dharmakaya, der ist dann identisch praktisch mit allen Erscheinungen, oder?
Ist die Natur der Erscheinung.
Die Natur der Erscheinung, genau. Für den Buddha ist dann alles Dharmakaya, also auch Form und alles. Es ist dann nicht nur so eine Leerheit, sondern Form.
Für seine eigene Erkenntnis ist der Dharmakaya. In den Augen der anderen erscheint er als Sambhogakaya und Nirmanakaya. Weil wir, die den Dhammakaya nicht direkt sehen können, praktisch nur die Formen erscheinen, Formen sehen können. Deswegen erscheint er je nach unserem eigenen Auffassungsvermögen und unserem eigenen Reifezustand, erscheint er uns als Sambhogakaya oder Nirmanakaya.
Aber für den Buddha selber, weil zum Beispiel Shakyamuni Buddha, der hat ja auch da gelebt, ne, und Schüler gehabt und so, der ist dann erscheint dann sozusagen, wenn man sich mal so vielleicht kann man sich nicht vorstellen, aber seine ganzen Schüler und wo er war in Indien und so, das ist alles Dhammakaya, so als Erfahrung.
Für ihn ist das einfach Dhammakaya, die Formerscheinung sind völlig ohne Absicht, ne? Das sind Ausstrahlungen, die nicht irgendwie plan- und zielgesteuert sind, sondern entstehen aufgrund der Wünsche, den früheren Wünschen der Bodhisattvas, bevor sie Buddha geworden sind, in welcher Weise sie den Wesen helfen wollen und aufgrund der Offenheit oder des Reifezustands der Wesen und natürlich aufgrund des Potenzials, was der Dhammakaya eben beinhaltet. Das sind die drei Bedingungen, die zusammenkommen, damit solche Formerscheinungen auftreten. Das wird im nächsten Vers noch etwas deutlicher. Also die Erscheinung des Buddha selber ist jetzt, was wir sehen, ist nicht der wirkliche Buddha. Der wirkliche Buddha ist der Dhammakaya.
Ach so. Und genau, das ist dann auch bloß so für die Wesen ist es da.
Das ist nur so, wie die Wesen halt in dem Buddha sehen können. Das
ist so eine Spiegelung.
Genau, wie so eine Spiegelung, wie die Spiegelung des Intra-Palastes im glatten Lapis-Lazuli-Erdgrund, so erscheint die Form des Buddha den Wesen in ihrem reinen Bewusstsein, ohne dass sich weder der Intra von seinem Platz wegbewegen muss und absichtsvoll irgendwo Wesen erscheint. So bewegt sich auch Buddha nicht aus dem Dhammakaya weg und geht irgendwo hin in einer Form, sondern Buddha ist Dhammakaya und die Erscheinung tritt absichtslos auf.
Kann man das dann so sagen, dass Buddha im Grunde schon erloschen ist, wie ein Arhat eigentlich, aber dass sozusagen da diese Transformation vollständig ausgeführt worden ist, noch der Sambhogakaya und der Nirvanakaya sich für die Wesen manifestieren, aber dass Buddha eigentlich irgendwo schon in den Zustand zu der Arhat oder
von
der Erfahrung herkommt, das kann man nicht so sagen.
Ich würde das dann nur nicht als erloschen bezeichnen, sondern eher als aufgeblüht.
Also dann ist es was anderes bei dem Arhat, oder? Weil dann heißt es doch irgendwie, vielleicht habe ich da eine falsche Terminologie, aber da heißt
es. Es hat ja kein Ende. Beim Arhat ist ja sozusagen zunächst mal, an dem Arhat ohne Überrest ist für die Zeit lang, wo er in dieser Stille verweilt, auch keine Wirkung vorhanden. Ja, also da hat er keine Wechselwirkung mit anderen Wesen, denen er helfen könnte. Und wir haben bei einem Buddha, wo jemand Buddhaschaft erlangt, Buddha hat die maximale Wirkung für alle Wesen.
Ja. Ich meine jetzt bloß, weil es doch heißt, ein Schüler haben wir zum Beispiel im rechten Sinne, dass der bloß so eine Spiegelung ist, ne? die Formkörper.
Ja.
Und das hat er eigentlich sozusagen mit einem Wesen, das Buddha ist, in dem Sinn nichts zu tun, ne? Weil es ja nur für die Wesen erscheint, so als Spiegelung.
Weil er nicht wirklich substanziell existiert.
Ja, eben, genau.
Aber du meinst, dass du substanziell existierst. Meinst du jetzt, dass er weniger wirklich ist als du selbst zum Beispiel?
Ja,
das ist nämlich gerade der Punkt. Er erscheint dir ja dann aus Fleisch und Blut, je nachdem, wie du es verstehen kannst. Ne? Und genauso wie du dir selbst so vorkommst. Ne? Wenn du aber selber Bodhisattva bist, wo du dir also auch nicht mehr aus Fleisch und Blut vorkommst, wo du diese Täuschung abgelegt hast, dann siehst du den Buddha als das Sambhogakaya, ja, wo auch nur eine symbolische Lichterscheinung ist.
Jetzt muss ich es mal sehr vereinfacht sagen. Der Buddha kriegt es sozusagen auch mit, dass er lebt.
Nee, das kann er nicht mitkriegen, er macht das absichtlos. Es strahlt einfach.
Das klingt jetzt ein bisschen blöd, die Frage, ich weiß vielleicht, was ich
ja, der Buddha sagen. Ist ja für uns, was wir sagen, der Buddha ist für uns zum Beispiel in unserem Zeitalter jetzt hier der Shakyamuni-Buddha. Ne?
Ja, genau.
Ne? Das ist also unser historischer Buddha, ist ja nur eine Manifestation von Buddha als Zustand. Ne? Es ist ja keine, also Buddha ist ja keine Person in dem Sinne. Ist aber etwas, ist Manifestation von grenzenlosem Wirken mit den Qualitäten von Mitgefühl und Weisheit. Also im Grunde kann man das gar nicht erfassen. Die beste Beschreibung ist vielleicht in dem Jhilamma enthalten, diesem Mahayana Uttaratantra Shastra. Da ist das, sind die einzelnen Merkmale genau aufgezählt. Ist aber in keinem Fall etwas, was eine Person ist. Es zeigt sich aber für Wesen, je nach ihrem Auffassungsvermögen als Person.
Da ist kein Platz mehr für Individualität.
Eine Individualität ist überhaupt kein Begriff, der da irgendwann anwendbar ist.
Es gibt nur ein Dharmakaya, nicht so, dass es
mehr Dharmakaya ist. Gut, ist weder eins noch viel. Das haben wir gestern schon gesehen, dass eigentlich alle Erscheinungen nicht eins und nicht vieles sind, dann der Buddha schon gar nicht. Ne?
Es wird dann gesagt, dass die Buddha die Soheit der Dinge erscheinen. Was heißt das?
Ja, das heißt eigentlich nur, dass der Grundzustand, die Wirklichkeit, dass die freigelegt ist. Und das sind ja nur Begriffe, die wir da verwenden. Und für den Aspekt dessen, dass da etwas erkannt wird, dass wir hier laufen, meinen, wir erkennen etwas, ne? Und dann sagt man halt, und was wir erkennen, deswegen sagt man dann zum Beispiel, dass dann die Soheit erkannt wird. Soheit, dieser Begriff wird gewählt, um die Unveränderlichkeit im ganzen Prozess zu beschreiben. Deswegen heißt es Soheit, weil die ist am Anfang so, in der Mitte so und am Ende auch so. Da hat sich nichts dran getan, außer dass sie erkannt worden ist. Nee, überhaupt nichts. Es erscheint nur das, was immer schon da war. Sonst würde es ja, wenn es was neu Geschaffenes wäre, wenn Buddha ein neuer Zustand wäre, dann wäre ja auch wieder durch Ursachen und Umstände erzeugt und dann müsste irgendwann auch wieder nach Vergänglichkeit kaputt gehen. Das geht ne? Deswegen aber nicht. Dann kannst du keinen endgültigen Befreiungszustand erreichen. Den kannst du nur deshalb erreichen, weil eben eigentlich keine Befreiung von was, ne? Befreiung von Leiden, weil eigentlich die Leiden, Probleme keine wirkliche Existenz haben. Wenn sie eine wirkliche Existenz hätten, wie sollten wir sie je beseitigen können? Nur wenn wir erkennen, dass sie eigentlich niemals vorhanden waren, nur aus die Wurzel alles Übels, ne? Unsere Idee von dem Ich, dass die auch nirgendwo vorhanden war, dadurch ist es überhaupt möglich, dass man Befreiung erlangt, weil die Täuschung, der Anschein der Täuschung eben hohl ist, leer ist, ne? Steckt nichts dahinter.
Die Soheit der Dinge erkennen heißt, dass es scheint, wenn man das alles bespricht, wenn es sämtliche Phänomene, sämtliche Erscheinungen als Traum, kann man das so sagen?
Ja, Buddha-Zustand ist, wenn jede Verwirrung, jede Täuschung weg ist, auch Dualität, ne? Und die Weisheit wird in zwei Aspekten beschrieben, einmal, dass sie die Dinge erkennt, genauso wie sie sind, und in der ganzen Vielfalt, in der Totalität aller Erscheinungen. Dass die Bewusstheit, das heißt der tibetische Ausdruck von Buddha auch, ne, Sangye oder Sangchub für Erleuchtung, ne, das eine ist das Erwachen, wie aus dem Schlaf der störenden Gefühle, und das andere ist dann, dass die Bewusstheit, die Weisheit sich in ihren zwei Aspekten in alle Phänomene ausgedehnt hat. Gibt es kein Fünkchen Unbewusstheit mehr.
Man sagt nicht, dass klare Licht ist die Natur dieser Wahrnehmung.
Ja, was?
Die Soche ist erscheint das klare Licht.
Das wäre jetzt ein anderer Ausdruck, das aus einem anderen Zusammenhang. Hier taucht das jetzt so nicht auf. Ne? Von Lichterklarheit redet man mehr so im Mahamudra-Bereich. Natur des Bewusstseins als nichtig sehen.
Wo sind wir jetzt? In Chitta-Matra?
Nö, ist einfach jetzt in diesem Text hier. Das kannst du in jeder Hinsicht auslegen. Nur, ich meine, jeder Text hat eine eigene Terminologie sozusagen.
Jetzt sieht er gar bestimmte Sichtweise durch den Text.
Das muss man mal sehen, das können wir ja mal gucken. Aber das können wir ja doch selber sehen.
Welche Sichtweise. Also ich war frage, ich finde es nämlich nicht. Jetzt würde ich wissen, ob das richtig ist.
Ja, musst du mal begründen, warum und welchem, auf was sich das anwenden lässt. Mhm. Das kann man ja dann selber sehen, ob diese Erklärung, wenn man sie für zutreffend hält, mit welcher Sichtweise sie dann sonst am besten zu vereinbaren ist oder ob es mit allen zu vereinbaren ist. Da gibt es halt verschiedene Auffassungen drüber. Das war ja am Anfang in der Einleitung da so kurz angerissen, dass die einen oder anderen Gelehrten da ganz unterschiedlich diesen Text auslegen. Mipham hat ja eine ganz eigene Weise, das zu verstehen. Die Madhyamaka und Chittamatrin beide als Einheit betrachtet. Das Spezielle von Mipham, wie das hier auslegt. Ja, dann gehen wir doch mal gerade ein Stückchen weiter. Das war also hier in dem Wurzelvers, hier heißt es, hier wird in der Lübe, in Sanju Sanju Sempanam, Chingnong Dabi Kibardang. Chukulong Ju Zogbadang Drugu Topi Sikbadang Ndombadang Ni Wang Jor Ni Topi Dibar Leye No. Das ist ja alles sehr kurz kommentiert nur. Also die Besonderheit, das Eintreten in die Besonderheit, Eindringen in die Besonderheit ist, dass die Sondes sind beim Nam Xingyong Dabi, die haben also die Besonderheit, einmal der völlig reinen Bereiche, das sind die Buddha-Felder, und des Dharmakaya, das ist sozusagen ein Punkt. Dann zweitens dann Sambhogakaya und Nirmanakaya erreicht zu haben. Und dadurch, weil sie das erreicht haben, also haben sie also drei Aspekte. Hier war das. 28. Ja, durch das Erreichen dieser Qualitäten sind sie in der Lage, in derselben Reihenfolge haben sie die völlig reine Sicht, weil es ist Sehen, weil Erschauen, die völlig makellose Erschauen ursprünglicher Weisheit von die alle Dinge, die erfahrbar sind, durchdringt, oder sie erfassen mit der Sicht ursprünglicher Weisheit, völlig reiner ursprünglicher Weisheit, alle wahrnehmbaren Dinge. Das ist das eine, das ist dieses hier Sik, ne, im Tibetischen, ne, Drukotopi Sikbadang, dieses Schau. Das hat er hier auf der nächsten Seite dann übersetzt. Mit Insight, ne? Spricht hier oben auf die nächste Zeile. Und dann haben sie das zweite ist, das entspricht dem Dharmakaya, die also alle Phänomene so wie sie sind und in ihrer gesamten Vielfalt zu erschauen durch Weisheit, das ist also Dharmakaya. Und dann, dann hat die Möglichkeit, den Mahayana Dharma, den wunderbaren heißt hier, oder den köstlichen Mahayana Dharma, der in seinem Aspekt dem weiten oder vielfältigen Aspekt und auch in seinem tiefsinnigen Aspekt beiden lehren zu können, anderen als Ratschlag geben zu können. Diesen tiefen und den weiten Aspekt von Dharma Trimbuchi, ja gestern gerade kurz angerissen, glaube ich, am Anfang, oder war das vorgestern, wo er sagte, am Abend, ne, mit dieser Abendbelehrung hier, wo er sagt, es gibt zwei Arten von Meditationsstufenfolge. Nämlich eine, die also relativ auf die Welt des Anscheins bezogen ist und dann die auf die Wirklichkeit bezogen ist. Und die erste bezeichnet man auch als die weitläufige, wo die ganzen verschiedenen Aspekte des Bodhisattva-Verhaltens geübt werden, angefangen von dem Erinnern der Güte der Wesen als unsere Mütter und dann Liebe und Mitgefühl und die Paramitas und so weiter. Und der Aspekt von Weisheit richtet sich dann auf Wirklichkeit und das nennt man deswegen tiefgründig. Also diese beiden Arten von Aspekte von Dharma, von Mahayana Dharma, sind sie in der Lage vollständig zu lehren. Das ist Sambhogakaya. Und schließlich Mönche sagt die Tus. Und dann die Fähigkeit, das heißt, wird hier in dem Wurzelvers nur als Meisterschaft bezeichnet. Diese Meisterschaft ist die des Nirmanakaya, der eben diese ganzen unvorstellbaren Wundererscheinungen erzeugen kann, Ausstrahlung zum Wohl aller Wesen, ist, indem er völlig ungehindert ist in seiner Hellsicht und so weiter, den Fähigkeiten anderen Wesen helfen zu können. Diese Meisterschaft ist der Nirmanakaya. Und in dem Sinne sind sie erhaben, sind sie weit herausragend erhaben über den Zustand der Transformation von Shravaka und Pratyeka Buddha. In diesen Fähigkeiten. In der Fähigkeit, alles zu sehen, das, was hier als Insight bezeichnet wird, oben auf der Seite, Instruction, also diese Instruktionen in Form des Mahayana Dharma an andere geben zu können und durch die Meisterschaft, welche die Fähigkeit des Nirmanakaya einschließt. Ramaji hat hier oder an einer anderen Stelle kurz etwas über Nirmanakaya gesagt, was wir hier auch, Nirmanakaya heißt im tibetischen Tulku, ne? Oft auch als Tulku ausgesprochen. Ne? Also das muss man ja, so komisch, diese Begriffe sich dann so verselbstständigen. Ne? Eigentlich ist es Tulku ist das eigentlich Tulku und Tulku ist eigentlich Nirmanakaya. Ne? Und trotzdem lebt man diese Begriffe dann völlig verschieden. Verschiedenen Zusammenhang ausgesprochen werden. Aber dazu muss man wissen, dass dieser Begriff da sehr viele verschiedene Möglichkeiten beinhaltet. Hier in diesem Sinne, wenn hier von Nirmanakaya gesprochen wird, dann ist das Nirmanakaya von Buddha, also Buddha Nirmanakaya. So wie es den drei Körper des Buddha gibt, also Dharmakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya. Und in Buddha Nirmanakaya kommt vor als in drei verschiedenen Formen. Es kommt vor als der höchste Nirmanakaya, das nennt man den höchsten Nirmanakaya, das ist die Erscheinung des Buddha, wie sie in jedem Zeitalter ein einziges Mal auftritt, so wie jetzt in unserem Zeitalter gerade der also für uns jetzt der Shakyamuni Buddha. Und dann kommen noch, vier sind schon durch, dann sind es jetzt noch 995 oder 96, je nachdem, wo man zählt, ne? Die in diesen glücklichen Zeitalter, wie das heißt, da dann auftreten. Und also jeweils zu einer Zeit ein Buddha, der die Gelehre für alle Wesen dann gibt in diesem Bereich. Dann gibt es noch Nirmanakaya von Buddha als in Form von Wiedergeburt als jede Art mögliche Art von Lebewesen, zu allen Zeiten verschieden, überall möglich, nennt das also sich als Tier oder als Mensch oder als was auch immer für ein Lebewesen Buddha verkörpert als Nirmanakaya, um anderen zu helfen. Das können wir gar nicht sehen von außen, wer jetzt das ist oder wo er überall wirkt, in grenzenloser Weise alles durchdringen. Das sind die sich wiedergebärende Form von Buddha Nirmanakaya. Und schließlich gibt es dann noch den ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt übersetzen soll, da gibt es so keinen Ausdruck, der das Treffen zusammenfasst. Diesen Sovetrupo, das ist der Art von Nirmanakaya, der sich entweder als Künstler oder als Handwerk oder als Technik oder Wissenschaft verkörpert. Das sind also die besonderen Wesen, die in unserer Welt auftreten.
Und uns, bedeutende Menschen.
Ja, bedeutende Persönlichkeiten, die neue Dinge bringen, die anderen nützlich sind, so wie historisch zum Beispiel derjenige, der als erstes eine Buddha-Statue angefertigt hat, der sogenannte Künstler Bhikkhu Kamma hieß der, wird auch als eine Emanation von Buddha bezeichnet oder betrachtet, der eben dann ganz neue Techniken auf einmal entwickelt hat oder vorstellt, mit denen es überhaupt möglich war, dann solche Statuen zu machen, verschiedene Metalle miteinander zu verschmelzen und das so herzustellen, rein substanzmäßig, ne? Also das kann aber auch irgendein jemand sein, der Lieder singt und dadurch anderen hilft oder ein Wissenschaftler oder sowas. Diese Art von Verkörperung von Buddha.
Hätte ich noch eine Frage zu dem Tulkunin. Und zwar, kann man da überhaupt sagen, dass zum Beispiel, nehmen wir mal einen sehr hohen Lama, ne?
Nee, ich bin noch nicht fertig, also das war jetzt nur ein Teil davon. Ne? Also das ist, was man als Buddha Nirmanakaya bezeichnet. Einmal Nirmanakaya als den höchsten Nirmanakaya und dann als diese drei Abstufen. Und dann gibt es dann darüber hinaus, wird der Ausdruck dann Tulku oder Ausstrahlung praktisch, ne, auch verwendet für gewöhnliche Wesen, die wiedergeboren, wiedergefunden worden sind und dann auch für solche Wiedergeburten von Bodhisattvas. Ne? Das muss man einfach auseinanderhalten. Das ist ganz wichtig, dass man nicht durch den Ausdruck Tulku verwirrt wird. Damit gesagt, wenn man da nicht genau Bescheid weiß, was ein Tulku für verschiedene Bedeutungen haben kann, dann wird es gefährlich.
Was war Striptipiti?
Als Bodhisattvas, Wiederverkörperung von Bodhisattvas oder von normalen Menschen. Wenn man da nicht genau drüber Bescheid weiß, dann ist es deshalb gefährlich, weil entweder wenn der eigene Glaube zu stark ist, dann dann kann es sein, dass man eben meint, dass alle Tulkus, alles was jemand, der mit Tulku bezeichnet wird, dass die schon Buddhas wären, dann wäre das der eine Fehler. Ne? Oder auf der anderen Seite, wenn der Glaube zu gering ist, dann würde man also auch die Verkörperung des Buddha selbst als nur mit Geringschätzung behandeln. Ne? Also man muss es schon genau unterscheiden können.
Und als was gelten jetzt so im Allgemeinen jetzt die hohen Lamas von unserer Schule, also was gelten die jetzt, als was für Tulkus, kann man das so sagen?
Das hängt von deinem Vertrauen ab. Ich meine, was für eine Möglichkeit hast du, das zu entscheiden?
Ich weiß, ich dachte, es ist irgendwie festgelegt.
Man kann vielleicht anhand von, wenn man die Merkmale der einzelnen Bodhisattva-Stufen genau kennt und studiert hat, und dann jetzt so in den Lebensgeschichten verschiedener Siddhas und so, die dann zeichnen sieht, was sie getan haben, das kann man vielleicht rückschließend daraus ziehen, was sie für eine Bodhisattva-Stufe erlangt haben müssen.
Ich wollte eigentlich auch darauf raus, weil ich gerade noch fragen wollte dazu, ein Yogi, sagen wir mal, sich wieder verkörpert, ne? Dann gibt es praktisch, also nach dem, was wir da gesagt haben, doch anscheinend entweder die Möglichkeit, dass da irgendwie sich so ein Rest von Individualität wieder verkörpert irgendwo, ne? Also sagen wir, bei uns auch der Fall ist, letztendlich halt die Bewusster oder einfach und nicht so blind, wie jetzt oder wie ich das vielleicht mache, ne? Sondern, oder ob jetzt, ob das jetzt so rein, also sagen wir mal zum Beispiel einen hohen Bodhisattva oder einen hohen Lama, jetzt sagen wir mal, was weiß ich, Shampan Kondra Rinpoche oder so, ne? Ob der jetzt, wenn der wiedergeboren wird, ob der jetzt praktisch, ob das eine reine Emanation ist dann, oder ob da noch ein Wesen, also ob man nicht sagen kann, der ist, wie soll ich das sagen? Ja, ob sozusagen der ist, der halt dann ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass es nicht persönlich ist. Ob es noch persönlich ist, dann bei Tulkus oder wie? Also, ob das eine bestimmte Person ist, die mal gestorben ist, oder ob das sozusagen gleich so eine Ausstrahlung Buddhas ist.
Meinst du, ob es also irgendwo in dem Dhammakaya und dem Dhammadhatu, sagen wir mal so in der weiteren Erscheinung, so irgendwo so ein Passwortnummern vergeben werden, dass man sie nur alle einzeln wieder identifizieren kann?
Ja, ob das ist nur auf das Eindruck. Oder ob das sozusagen ja halt so Erscheinungen halt sind.
Ja,
das
ist so.
Die Spiegelungen nicht. Wie wenn sie da wohnen im Wasser spielen, so ungefähr. Ne? Aber jetzt, dass man nicht sagen kann, da ist jetzt der Sturm und nach einer gewissen Zeit wird der geboren, weißt du, was ich meine. Das ist einfach nur.
Ja, das ist sowieso, ich meine, für uns allen nicht nachvollziehbar. Ne? Jetzt, das ist doch nicht unser Job sozusagen, zu gucken, wer jetzt das ist, also ne, wer jetzt als der wiedergeboren ist. Das ist in dem
eine Tradition, die sich in Tibet entwickelt hat, ne? Angefangen mit Karmapa, dann eben bestimmte Wesen als Wiedergeburten von jemandem wieder zu erkennen und aufzufinden. Das ist eine tibetische Tradition. Und die ansonsten kann man halt sagen, dass Bodhisattvas sich grundsätzlich wiedergebären, aber nicht nur als eine Person, sondern als vielfältig. Ne? Das heißt auch, der vermutlich sagte das heute auch, ich meine, er hätte es aber ein bisschen später gesagt, aber es macht ja nichts, wenn wir es jetzt schon dann einflechten, wo das Gespräch eh drauf kommt, dass von der ersten Bodhisattva-Stufe angefangen ein Bodhisattva in der Lage ist, 100 verschiedene Ausstrahlungen zu haben, zur gleichen Zeit. Also er kann sich als 100 verschiedene Wesen zur gleichen Zeit wiederverkörpern und zum Wohl aller Wesen wirken. Und dann noch darüber hinaus kann jede dieser Ausstrahlungen, jede dieser 100 Ausstrahlungen, dann, wenn sie keine Schüler vorfindet, nochmal 100 Schüler erzeugen. Schon auf der ersten Stufe, ne? Schon auf der ersten Bodhisattva-Stufe. Ja, zumindest verzehnfacht sich das dann, wenn nicht sogar noch mehr. Und da, warum ist das notwendig? Das klingt so lustig, ne? Dass dann also nochmal 100 Schüler immer nähern kann. Warum ist das? Weil es kann zu einem Zeitpunkt, wo, oder in einem Zeitalter oder einer Gegend, wo überhaupt Dharma nicht bekannt ist, auch nicht mal der Klang von Dharma bekannt ist, da ist ja auch keine Gewohnheit da, überhaupt so eine Information zu wünschen und sie dann auch aufnehmen zu können. Es besteht ja keine Tradition, damit zu arbeiten. Und da müssen also erstmal ein paar Leute da sein, die überhaupt das vormachen, dass da etwas zu holen ist und dass es vormachen, in welcher Weise man das suchen kann und wie man da mal Belehrungen anhört und so weiter. Ne? Deswegen ist es notwendig, dass am Anfang erstmal ein paar richtige Schüler angezeugt werden.
Und die einige Gringote erzeugt wurden. Aber dann leiden die nicht, ne? Die Schüler.
Ja, ich würde sagen.
Dann müssen die anfangen.
Ich weiß es nicht, wie das ist. Also es gibt, mir fällt ein, dass Römmelchen mal eine andere Gelegenheit gesagt hat, da gibt Tanpacharya, glaube ich, war. Es gibt den berühmten den Kajiba Siddha Tanpacharya. Ich glaube, das war der also ganz viele Schüler gehabt hat. Und dann berichtet der, ich glaube, das war der Zhangyuan Heroka, der dieses Milarepa-Texte die zusammengestellt hat. Dieser Zhangyuan Heroka, also auch ein Siddha, war bei solchen Belehrungen von dem Tsangpa-Kyara anwesend und man sagt, dass er in der Menge der anwesenden Zuhörer sehr viele Tulkus gesehen hat, die aber selbst gar nichts davon wussten, dass sie solche waren. Solche lustigen Sachen gibt es. Da habe ich, glaube ich, Römmchen gefragt, ob die denn alle dann, ja, warum das denn so ist, dass die da nichts von wissen. Und das ist wohl deshalb notwendig auch, weil sonst würden sie halt keine Schwierigkeiten auf sich nehmen. Wenn sie schon wüssten, dass sie Tulkus wären, dann würden sie halt vielleicht nichts tun. Dann so würden sie nicht die ganzen Schwierigkeiten und Herden beispielhaft durchleben, wie andere, um anderen Wesen zu helfen. Also die steigen, also das sind die Fähigkeiten von Bodhisattva schon auf der ersten Stufe, 100 Emanationen zu haben, und dann tut sich das in dem Dakotagi, das ist dann erklärt, also mindestens das Verzehnfachen. Ich meine, also auf jeder Stufe dann mal 10 alles, ne, in verschiedenen Aspekten. Das multipliziert sich dann bis hin zu 10 Bodhisattva. Grenzenlos viele Wesen. Die Zahl der Wesen ist ja unendlich. Ne? Zwar im mathematischen Sinne sogar überabzählbar unendlich, ne? Weil du nämlich gar nicht alles durchnummerieren kannst, sondern es ist einfach übersteigt jede Art von Zahl. Deswegen ist ja auch Samsara unerschöpflich, weil selbst wenn grenzenlos viele Wesen Erleuchtung erlangt haben und noch erlangen werden, es sind immer noch grenzenlos viele da. Ne? Ob du von unendlich, also welche wegnimmst, das bleibt immer noch unendlich viele. Ja, gut, das war hier die Besonderheit der Transformation, wie sie als Transformation von Mahayana Dharma hier in Form von Buddhas und Bodhisattvas sich zeigt. Und dann hat man mit hier noch einen Punkt weitergemacht. Der heißt hier Göpa, also die Notwendigkeit, das was notwendig ist. Voraussetzung, das hat er ja gesagt, what is required, ja, genau. Voraussetzung, das Eintreten in das Erkennen dessen, was Voraussetzung ist, ist einmal die Besonderheit der früheren Wunschgebete und dann zweitens die Besonderheit des sich Ausrichtens auf den Lehrer des Mahayana Dharma und drittens die Besonderheit der besten oder vollständigen Anwendung auf den 10 Bodhisattva-Stufen. Drei Notwendigkeiten, die da sind für diese Transformation. Also wenn man sich jetzt fragt, was braucht man denn, um eine solche herausragende Transformation in Form von Buddha oder Bodhisattva zu erreichen.
Was war das dritte?
Ich sag's gleich nochmal. Dann braucht man drei Dinge, nämlich erstens frühere Wunschgebete und das sich ausrichten auf den Lehrer dieses Mahayana Dharmas, das ist also der Buddha, und man richtet sich dann aus auf den Dharma, den er gelehrt hat. Und dann bedarf es der Anwendung auf den 10 Bodhisattva-Stufen. Verbindung. Sabchula Rabdu Chorva. Wie heißt der ganze Satz dazu? Ja.
Und das Besondere der vollständigen Verbindung auf den 10
Stufen. Ja. Das Wort Jorva kann man als Verbindung übersetzen oder auch als Anwendung, was nicht unbedingt verschieden sein muss, wie man im Englischen ja auch sagt, to apply oneself to something, ne? Also sich selber damit verbinden. Was mit gemeint ist, da kommen wir gleich zu, sind das Beseitigen, das Ansammeln von Weisheit und Verdienst, ne, auf den Bodhisattva-Stufen und das jeweils Beseitigen der verschiedenen Geistestrübungen, die dann auf jeder Stufe zu beseitigen sind.
Wo gehört denn das Mit dann dazu?
Das Mit gehört zu dem auf den Tönbar, ne? Das kriegt sich ausrichten auf den Tönbar von Tekpa Chenmu. So, jetzt haben wir hier. Okay. 28, 29, 30, 30, 30. Hier sind wir, ja. Ja, wenn also für eine solche vollständige Transformation in dieser besonderen Form, wenn man die erreichen will, man sich fragt, was wird dazu gebraucht, dann ist es...
Ist es.
Da in Göpade.
Göpatola.
Göpatola.
Ja, Göpatola, Göpane.
So, dann bedarf es dazu der Wunschgebete. Der früheren Wunschgebete. Früher heißt hier also eines Bodhisattvas, bevor er Buddha geworden ist. Ja, um also unübertreffbare große Erleuchtung zu erlangen, wenn man das zu erlangen wünscht, dann bedarf es der Wunschgebete dafür, dieses zu erlangen und den Wesen in bestimmten Weise helfen zu wollen. Und dann darunter fallen zum Beispiel die 10 großen Wunschgebete der Bodhisattvas. Und wie gesagt, das wird an anderer Stelle nochmal erläutern, extra die sogenannten 10 großen Wunschgebete der Bodhisattvas, die Jesu Tadjitana gemacht. Und Das ist das dann, was man als die Besonderheit der früheren Wunschgebete bezeichnet. Das ist das eine. Und als zweites bedarf es der Besonderheit in Bezug auf alle Dinge, die zu wissen sind, alle Zweifel zu klären. Alle Zweifel in Bezug darauf, was ihr Anschein und was ihre Wirklichkeit sind. Das, was man als die zwei Gültigkeiten bezeichnet. Als die Gültigkeit des Anscheins und die Gültigkeit der Wirklichkeit. Und im Hinblick darauf müssen alle Zweifel beseitigt werden. Und wie macht man das? Man kann diese Zweifel nur beseitigen, indem man sich stützt oder ausrichtet auf die edle Rede desjenigen, der den Mahayana Dharma in seinem tiefgründigen und in seinem weiten Aspekt gelehrt hat. Und das ist sozusagen der Lehrer oder der Buddha, der den Weg und die Frucht zeigt und auf dessen Belehrung, auf seine edle Rede in all ihren Aspekten gilt es sich zu stützen und dadurch die alle Zweifel in Bezug auf Anschein und Wirklichkeit auszuräumen. Das ist die zweite Besonderheit. Ich glaube, Tömba Sondhya de Yamina.
Que patiendo nam den devo de Tömba Sondhya.
Das ist eigentlich so nach dem Kommentar hier, dass nicht der Lehrer, sondern das, was lehrt, das ist nämlich also der Dharma selber. Das ist ja auch den Dharma selber. Das, was diesen tiefgründigen und die weiten Aspekte von Weg und Frucht zeigt, was das lehrt, das sind nämlich die gesamte edle Rede des Buddha, auf die muss man sich stützen. Und Punkt 3 ist dann, dass man auf den 10 Bodhisattva-Stufen sich in vollkommener Weise dafür einsetzt, so kann man das glaube ich auch übersetzen, ne? Dass man sich total einsetzt, in Besonderheit des totalen Einsatzes, auf den 10 Bodhisattva-Stufen von einer zur anderen jeweils immer alle die Dinge, die aufzugeben sind an Geistesprüfungen und alle die Dinge, die zu erkennen sind, an neuer Einsicht, jeweils vervollkommen, bis man diesen Prozess bis zu einem abschließenden Ende gebracht hat. Dafür bedarf es halt einer begeisterten Anstrengung oder eines Enthusiasmus und es reicht nicht aus, dass man einfach nur dann träge da rumhängt und schläft. Es sei denn, sagt man bitte, dass wenn man tiefgründige Anweisungen darüber hat, wie man also auch Schlaf mehr als Meditation verwenden kann, dann mag das auch angehen, dass man schläft, um die Stufen zu durchschreiten. Durch diese drei Besonderheiten der früheren Wunschgebete, des sich Ausrichtens auf den Dharma, der den Weg und die Frucht zeigt, und schließlich auf die Anwendung auf den 10 Bodhisattva-Stufen, ist man in der Lage, schafft man die Voraussetzung für die endgültige Umwandlung, für die totale endgültige Transformation, die höchste Transformation, die gegenüber denen der Shravakas und Pratyeka Buddhas weit hinausgeht. Das ist der Punkt der Besonderheit dessen, was benötigt ist, oder der Besonderheit der Voraussetzung. Ja, das ist der Punkt 5 und morgen sagt er, macht er den Punkt 6, was dann Grundlage der Transformation ist.
Also. Amen.
Bayi, mit Partner von mir.
Dig it up.